Rheingau-Kompass. Der Rheingau-Podcast.
Diese Folge des Rheingau-Kompass wird ganz besonders, denn ich nehme euch mit nach Wiesbaden. Stell dir vor, du sitzt mitten in Wiesbaden und plötzlich fühlt es sich an wie ein kleiner Kurzurlaub in Frankreich. Der Duft von frischem Kaffee liegt in der Luft, auf den Tischen stehen kleine französische Köstlichkeiten. Nebenan entdeckt man wunderschöne Gläser, Feinkost und Produkte, die direkt aus Frankreich stammen. Und irgendwo zwischen Brunch, Apéro und Flammkuchen entsteht dieses besondere Gefühl von Savoir-Vivre. Genau dieses Lebensgefühl möchte mein heutiger Gast nach Wiesbaden bringen. Ich bin Julia Schmitz, Gastrokritikerin und Gründerin vom Yummy Gastro Guide, und heute spreche ich mit Marie Bockstaller, Inhaberin und Managerin von Chez Madeleine. Ein Café, Store und Konzept, das weit mehr ist als nur ein Ort zum Essen. Es geht um Genuss, Geschichten, Erinnerungen und um die Frage, warum Essen manchmal viel mehr sein kann als bloße Nahrung. Marie, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hallo.
Marie, Chez Madeleine hat in Wiesbaden innerhalb kurzer Zeit ja sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Du hast dieses Jahr eröffnet.
Ja.
Doch für mein Gefühl denken viele immer noch meistens so an Kaffee und Croissant. Doch Chez Madeleine ist ja eigentlich so viel mehr. Wie würdest du denn jemanden, der noch nie bei dir war, dein Konzept in 3 Sätzen erklären?
3 Sätzen.
Vielleicht auch ein bisschen mehr.
Also die Idee von Chez Madeleine ist, eine kleine Reise durch Frankreich anzubieten. Ich habe auf der einen Seite ein Bistro zum Verweilen, steht auch draußen auf der Tür, und ein Feinkostladen. Und die Idee ist, alles, was man im Bistro erlebt, kann man dann mit nach Hause nehmen, mit dem Laden. Und jeden Monat gehen wir in andere Regionen von Frankreich. Ich versuche vor allem die Geschichten hinter den Gerichten eine Plattform zu geben, damit man versteht, Essen ist mehr als nur Essen. Es ist wirklich Verbindung, es ist Emotion und dass man wirklich diese Wertschätzung wieder spürt für die Produkte.
Also das war im Prinzip auch deine Vision dahinter, also quasi die zu vermitteln, dass Essen mehr ist als einfach nur Nahrungsaufnahme.
Genau, also für mich war Essen immer eigentlich vor allem Gefühl. Also ich kenne es ja aus meiner Kindheit einfach, dass man gemeinsam zusammensitzt an einem Tisch, was zusammen erlebt, und das Essen ist da, um eigentlich eine Bühne dafür zu geben, dass man einen gemeinsamen Moment erleben kann. Und ich glaube, das ist genau das, was ich auch immer wieder vermisst habe, auch in Deutschland, seitdem ich hier bin, einfach dieses Gefühl. Also das kenne ich auch immer wieder. Wenn ich nach Hause komme, dann treffen wir uns mit Freunden und wir gehen natürlich essen. Wir gehen, also da sind die Schlüsselmomente im Leben für mich immer gewesen. Und so einen Ort wollte ich erschaffen, wo man wieder solche Momente gemeinsam erleben kann.
Ja, schön. Aber sprechen wir jetzt trotzdem mal über die französische Kulinarik und was bei dir eigentlich auf den Teller kommt. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen, was kann man denn bei dir so genießen, außer ein Croissant?
Also man kann durch den Tag sich von Essen begleiten lassen. Also wir starten mit dem Frühstück am Morgen. Wir haben schöne Etagere, wo wir verschiedene Schinken und Käse aus Frankreich genießen können. Zu jeder Etagere kommt immer ein kleiner Aufsteller, wo man erfahren kann, okay, woher kommt das Produkt. Wir haben natürlich dazu dem Frühstück unseren Croissants und Marmelade aus Frankreich. Dann gehen wir zum Mittagessen. Da ist ja die typische Bistroküche. Ich biete Gerichte im Glas, also dass man wirklich auch gut teilen kann. Und dann zum Nachmittag natürlich Kaffeekuchen. Also ich habe eine wunderschöne und gute Konditorin bei mir im Laden, die auch jetzt Macaron macht. Wir haben Tarts, wir haben alles, also alle möglichen Leckereien. Und dann zum Abend kann man wirklich diesen Apéro-Stunden, also Apéro ist wirklich ein Schlüsselmoment immer in Frankreich, wo man sich zusammensetzt, eine Flasche aufmacht und Kleinigkeiten eigentlich zu sich nimmt. Und das machen wir und feiern wir, und natürlich die Flammkuchen dazu.
Ja, da habe ich jetzt natürlich direkt 2 Nachfragen. Du hast gesagt, also Bistroküche, es wird im Glas serviert. Kann ich das denn auch mitnehmen bei dir, wenn ich zum Beispiel im Büro einfach was essen will?
Genau, also das ist auch wirklich die Idee, dass du wirklich alles mitnehmen kannst, also alle Speisen kannst du mitnehmen, und auch deswegen diese Gläser, das muss man sich vorstellen, das sind ein bisschen das Pendant von Weggläser, sie heißen Le Parfait-Glas, und die kann man super gut nutzen, um zu kochen, also man kann in dem Glas kochen, aber man kann es auch super gut aufwärmen, und genauso wird es quasi vor Ort serviert und genauso kann man es auch so zu Hause genießen, also ja, man kann jeden Glas auch mit nach Hause nehmen.
Und das Zweite, du hast schon angesprochen, Apero-Hour. Bei uns ist es ja eher so, sag ich mal, vielleicht After-Work-Drink oder so.
Genau.
Aber ich glaube, in Frankreich, das fängt dann auch schon früher an, diese Apero-Hour. Also wie ist das denn bei euch so verwurzelt? Erzähl mal ein bisschen, was so der Unterschied quasi auch zwischen Deutschland und Frankreich.
Also Apero kannst du eigentlich vor jeder Mahlzeit quasi haben. Also wir frühstücken ja sehr wenig in Frankreich. Das heißt, bei uns fängt es mit dem Mittagessen an, aber beim Mittagessen kann man auch richtig viel essen. Und davor gibt es dieses Apero. Apero wird immer auch gerne an einem anderen Ort verzehrt, als wo man quasi das richtige Essen isst. Also meistens im Wohnzimmer oder in der Küche. Und dann werden einfach Kleinigkeiten auf dem Tisch serviert und kann jeder teilen und jeder einfach was knabbern zu einem meist ein Bier oder zu einem Wein. Und das machen wir quasi mittags, aber genauso abends. Also das kannst du fast den ganzen Tag im Grunde genießen, wenn du willst.
Also Apero bedeutet immer, man nimmt einen Drink und hat so ein paar kleine Snacks dabei. Und was servierst du dann da so zur Apero-Hour?
Genau, also da haben wir unsere typischen Apero-Platten. Da musst du dir vorstellen, so eine gemischte Platte, wo du verschiedene Wurstspezialitäten aus Frankreich oder auch Käse oder auch nur Käse. Natürlich sind Cornichons dabei, Kapern, Äpfel. Wir haben manchmal auch ein bisschen Chips da, Frischkäsebällchen, die wir selber machen. Genau, also das perfekte Essen zum Teilen und quasi einfach zum Naschen.
Das hört sich auf jeden Fall schon gut an. Und du hast wirklich, also deine Produkte, die kommen dann alle aus Frankreich?
Zu 95%. Also im Grunde versuche ich auch sehr regional einzukaufen. Also natürlich Gemüse macht mehr Sinn, dass man das aus der Region bekommt. Aber sobald es Sinn macht, das aus Frankreich zu holen, das hole ich aus Frankreich. Also der Schinken kommt natürlich aus der Bretagne, kommt der. Ich habe Rosette de Lyon. Natürlich Comté und Ankommen aus Frankreich, die ganzen Beilagen drumherum aus der Region.
Und wie sieht das mit Getränken aus?
Also die Getränke kommen außer Wasser, alle aus Frankreich tatsächlich. Also das war auch ein Riesen-Act, weil Getränke nach Deutschland zu bringen ist nicht so einfach, auch durch Pfand und Regularien, aber wir haben es geschafft, dass wir wirklich also Bier aus Frankreich haben, wir haben Limos aus Frankreich, wir haben natürlich Wein aus Frankreich, ja.
Ja, also ich habe jetzt schon gehört, ich kann eigentlich mich so den ganzen Tag bei dir irgendwie durchschlemmen.
Ja.
Du fokussierst dich aber auch jeden Monat auf eine bestimmte Region. Und ich habe gesehen, du bringst ja auch dein eigenes Magazin heraus, erzählst dann ein bisschen über die Region, dass die Leute einfach auch mehr über die Produkte erfahren. Wie ist das denn? Hast du irgendwie eine Lieblingsregion selbst oder aus welcher Region stammst du denn und was ist da besonders?
Also ich bin halb Elsässerin. Also mein Papa kommt aus dem Elsass, ich bin auch im Elsass geboren, aber meine Mama kommt aus dem Norden, quasi bei den Stieß. Und ich habe auch sehr viel in verschiedenen Regionen von Frankreich auch mal im Sommer gelebt, weil meine Großeltern sind, ich glaube, ungefähr 12 Mal umgezogen und immer woanders. Und das heißt, wir haben auch sehr viele Sommer im Süden verbracht. Ich war auch sehr viel in der Bretagne, Normandie. Und ja, also jeder Franzose ist auch mal in Paris gewesen, also da schon. Und was ich immer ganz spannend fand, ist auch diese Vielfalt. Und in Deutschland ist es so, wenn man französisch essen geht, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Du kriegst eher dieses ein bisschen so Schickimicki, ein bisschen dieses Stereotyp französische Sterneküche und da muss man quasi schön gepflegt und so weiter. Oder man hat eher dieses Café, also mit Croissant und so weiter, weil Frankreich wird auch sehr viel mit Croissant und Backwaren verbunden. Aber das ist eigentlich nicht, was ich mit französischer Kulinarik eigentlich verbinde. Also diese richtige Bistro-Küche, wie wir es eher in Frankreich so überall haben, gibt's in der Form hier nicht. Und das ist genau, was ich eigentlich wollte, dass man auch merkt, okay, wie vielfältig einfach die französische Küche ist und dass auch jede Region kleine Schätze hat und dass man dann deswegen auch jeden Monat was Neues dann kennenlernen kann und weil es mir auch so Spaß macht, weil ich könnte auch kein Angebot haben, wo es immer dasselbe ist. Nein, es muss auch ein bisschen immer spannend bleiben, auch in der Küche, dass es auch Spaß macht, dass man immer wieder was Neues kochen darf. Also das war mir auch quasi ganz wichtig.
Also du wechselst jeden Monat und hast dann eine neue Region, aber gibt es denn jetzt selbst für dich irgendwie so eine besondere Spezialität, die du mit deiner Heimat, also mit Elsass, verbindest? Oder gibt es irgendwie so eine Lieblingsregion von dir, kulinarisch gesehen?
Also wenn man Bistro-Küche liebt, dann denkt man sofort an Lyon. Also Lyon, da wirklich diese Mini-Cafés und Bistro überall in der Altstadt und da kann man unglaublich gut essen. Und die haben auch diese klassische Spezialitäten. Also mein Lieblingsgericht ist Achille Parmentier, nennt man das. Das ist eigentlich nichts anderes als Hackfleisch gebraten mit, natürlich gibt's ja Wein, quasi im Wein abgelöscht. Und drüber machst du einfach Kartoffelpüree mit sehr, sehr viel Butter. Und das kommt dann das Ganze im Ofen und wird nochmal ein bisschen gebraten und ist einfach ein Traum. Und das sind solche Gerichte, die ich einfach feiere. Also im Elsass haben wir in der Kultur schon auch ziemlich fleischlastig. Also das ist ein bisschen weniger meins. Aber wir haben auch die Flammkuchen. Und Flammkuchen ist schon wieder so ein Gericht, wo ich sage, okay, das geht ja immer. Und ja.
Und Flammkuchen bietest du ja auch bei dir
genau.
Immer, ne?
Genau, und da war es auch eigentlich, es ist ein gutes Beispiel, um zu verstehen, wie ich da arbeite und wie ich neue Gerichte im Laden reinbringe. Mir ist wichtig, dass wir da keine Kompromisse machen. Und es wäre ganz einfach gewesen, weil ich meine, es gibt unglaublich viel Flammkuchen auch hier in der Region. Kann man ja in jeder Stadt einfach einen Laden mit Flammkuchen finden. Aber da auch, man kann ja auch bei den Zutaten richtig viel falsch machen, meiner Meinung nach. Abhängig davon, wie viel man sparen möchte. Und bei mir ist es so, dass alle Zutaten für die Flammkuchen eigentlich aus Célestat kommen, aus dem Elsass, weil es wirklich anders schmeckt, meiner Meinung nach. Du kannst ja diese Speckwürfel, die schmecken anders, vor allem dieser Boden. Und das ist mir wirklich wichtig, dass wir dann so authentisch wie möglich sind. Und wenn ich nicht in der Lage gewesen wäre, die Sachen wirklich dann nach Deutschland zu bringen, dann hätte ich es lieber gelassen, als jetzt zu sagen, okay, dann nimm mal irgendwas, weil es macht keinen Sinn dann.
Dann hebt man sich auch nicht ab, wenn man so einen mediokren Flammkuchen, den man an jeder Ecke bekommt, anbietet. Also ne, dann kann man es wahrscheinlich eigentlich auch lassen.
Genau.
Ja, genau. Das andere Gericht, was du angesprochen hast, das ist ja richtig so ein Schmackofahrts Herzensgericht. Ne? Das löst wahrscheinlich auch in dir so Kindheitsgefühle aus. Und ich kenne das selbst auch. Und gibt's das bei dir irgendwann vielleicht auch mal?
Nächsten Monat tatsächlich.
Oh.
Also im Juni machen wir das Thema Paris und da werden wir sehr viel auch auf Süßes wieder fokussieren. Also wir möchten die Eclair auf die Karte bringen und Macarons, die wir gerade testen. Und da wird es wirklich dieser Achille Parmentier, das ist wirklich so ein typisches Gericht, was man auch in Paris bestellen könnte. Also das ist wirklich ein Ursprung-Bistro-Gericht, was man auch in verschiedenen Regionen findet. Aber ich finde, das könnte man in viele Bistro in Paris finden und deswegen finde ich, passt. Mama.
Ja, und ich meine, du hast ja auch darüber gesprochen, dass Essen auch ein Gefühl auslösen kann und so wie du dein Gericht gerade beschrieben hast, ne, ich kann mir jetzt richtig vorstellen, wie der Ofen aufgeht und es duftet schon so und man hat diese Erinnerung. Was hat damit auf sich mit dem Namen, das Chez Madeleine? Also ich als Literaturwissenschaftlerin weiß natürlich auch, kenne dieses Madeleine-Erlebnis in dem Roman von Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Hat das deine Namensfindung auch ein bisschen damit zu tun, weil da geht es ja gerade um ein Gefühl, wie jemand ein Madeleine-Gebäck eintaucht, ich glaube in Lindenblütentee war es, ne? Und dann so diese ganzen Gefühle hervorgerufen werden. Ist der Name bei dir so entstanden oder ist was ganz anderes? Weil du heißt ja Marie und dein Laden heißt ja Chez Madeleine. Also.
Ja, aber 100% richtig. Also das ist tatsächlich der Ursprung, ist ja auch, die Madeleine hat für mich eine große Bedeutung. Das ist auch ein von unseren Kernprodukten, war auch in meiner Vergangenheit. Die Madeleine hat immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt, deswegen heißt meine Tochter auch Ella Madeleine. Also, und diese Verbindung ist wirklich durch dieses Konzept. Also für mich, die Madeleine, die verkörpert eigentlich dieses Gefühl, was ich gerne im Laden vermitteln möchte und deswegen auch der Name. Und wir haben es extra aber, weil da kriege ich auch immer wieder Leute, die reinkommen, ja, aber man schreibt Madeleine ja nicht so.
Eben. Das also vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz sagen,
genau.
Ne? Vielleicht weiß ja auch nicht jeder, Madeleine ist so ein klassisches französisches Kleingebäck, wird auch oft, glaube ich, zum Kaffee mitgereicht.
Ja.
Das machst du ja auch bei dir. Schreibt sich aber eigentlich anders wie dein Name jetzt. Ne? Ja.
Also eigentlich schreibt man es Madeleine und bei mir ist es geschrieben Madeleine. Und aus verschiedenen Gründen, also vor allem, weil ich wollte nicht in so einen Stereotyp reingehen. Also ich wollte nicht, dass man einen Ort schafft, der stereotypisch ist, wo man wieder eher diese, also keine Ahnung, mit französischen Flaggen, die da rumgehen oder dieses wirklich ein bisschen so altmodische mit viel Holz und so, was man quasi mit französischer Bäckerei eher im Kopf verbindet. Ich wollte was Modernes und deswegen auch eine moderne Schreibweise. Und auch, weil ein Motto von Chez Madeleine ist wirklich dieses weniger ist mehr. und da auch weniger Buchstaben, um das auch ein bisschen zu betonen. Okay, manchmal ist weniger mehr.
Aber trotzdem hattest du diesen Bezug im Kopf, ne? Wahrscheinlich.
Und, ja, 100 ja. Pro. Das ist auch also die Geschichte, die ich am meisten erzähle im Laden. Also bei uns lebt es von Geschichten. Das heißt, jedes Mal, wo ein Gericht kommt, ich überlege mir auch immer, okay, was können wir dazu erzählen? Und wenn wir zum Beispiel bei meinem Brunch am Sonntag und der lebt nur von diesen Geschichten, zu jedem Gang komme ich und erzähle ich was. Und da kommt die Geschichte von der Madeleine von Marcel Proust. Und tatsächlich auch die Geschichte der Entstehung der Madeleine, also wie ist sie entstanden, weil da auch ist nochmal eigentlich diese Brücke, weil das ist auch eine Oma-Geschichte. Es ist eine Legende, aber die Legende sagt, dass eigentlich es gab einen Hof, ich glaube der König aus Polen wurde eingeladen zum Essen und da essen sie und dann leider ist der Konditor krank und deswegen, was machen wir jetzt als Dessert? Und die Dienerin, die meint, ja, ich kann ja was von meiner Oma backen und die hatten ja Jakobsmuschel gegessen, deswegen hat sie quasi den Teig in der Jakobsmuschel gegeben und so ist die Madeleine entstanden, weil sie hieß Madeleine.
Und genau, das Gebäck, auch nochmal ganz kurz, das hat ja quasi die Form auch
genau,
für die, die es nicht wissen.
Ja.
Genau, ja.
Ja.
Mhm. Ja. Nee, schöne Geschichte. Und gibt es denn jetzt auch so bei dir schon in der Zeit, in der du jetzt das Chez Madeleine betreibst, so Geschichten, die dich so berührt haben oder wo du gesehen hast, da sind Gäste, die du irgendwie erreichst oder hast du schon so Geschichten erlebt?
Ja, und das ist eigentlich, also das ist auch der Grund, warum ich das alles mache. Also ich hatte ja schon einen Laden geleitet in München in der Vergangenheit. Und da hatte ich schon mal diese Erfahrung gemacht, wie, also das ist, was ich an Gastronomie so besonders finde, sind einfach Menschengeschichte. Also man kann Menschen berühren, also egal ob in dem Team, also mit dem Leuten, mit dem man zusammenarbeitet oder beim Gast. Und da hatte ich schon ein, zwei Erfahrungen, wo ich damals eigentlich gespürt habe, okay, das ist mein Beruf. Also dass ich bin Gastgeberin, ich liebe das von ganzem Herzen. Und jetzt sind wir erst seit Januar da und ich habe schon ein paar Erlebnisse schon so bei Gästen und also die eine Story kann ich gerne teilen. Also ich habe einen Gast, der kam seit der Eröffnung, er ist ein- bis zweimal die Woche immer gekommen. Er hat sein Lieblingsrosé immer gehabt und wir wussten ja immer, okay, wenn an dem Tisch, also wir haben quasi einen Monitor auf der anderen Seite, wo immer die Bestellungen kommen und wenn man die Bestellung an dem Tisch gesehen hat, dann wussten die, oh, er ist da und dann ist man immer rübergegangen, hat ihn gegrüßt und irgendwann mal erzählt er seine Geschichte. Und seine Frau war derzeit im Krankenhaus und er ist immer zu uns gekommen, um ein bisschen quasi vom Alltag Abstand zu nehmen und einfach was anderes zu erleben. Und dadurch, dass wir eine offene Küche haben und also auch sehr viel hin und her laufen, weil ich habe ja zwei Orten, ein Feinkostladen und ein Bistro und die Kaffeemaschine ist im Feinkostladen. Das heißt, wir laufen ständig hin und rüber und deswegen ist ja viel Leben bei uns. Und er liebt das, weil da ja, kann man was sehen, es passiert ja was. Und die Frau war für Wochen quasi im Krankenhaus und dann haben wir jedes Mal einfach wieder gefragt, wie es hier geht und so weiter. Und dann erzählt er auch selber, ja, ich erzähle auch von euch die ganze Zeit und so. Und dann vor ein paar Wochen, dann erzählt er mir, ja, also sie kommt raus. Ich hatte schon Tränen in den Augen und eine Woche später, dann bin ich auf der Terrasse und serviere quasi einen Tisch und dann fühle ich so ein Klopfen auf meinen Rücken, drehe mich um, er ist da und seine Frau war da und ich bin wirklich in Tränen ausgebrochen, weil ich einfach, das ist einfach wunderschön und seitdem kommen sie jetzt jede Woche zusammen und sie sind einfach zuckersüß, die beiden und das ist einfach wunderschön und ich freue mich jedes Mal einfach so sehr, dass sie einfach auch Teil unserer Geschichte einfach so geworden sind.
Ah ja, das ist wirklich schön und ich meine, das ist letztlich auch das, was dich sozusagen antreibt, das zu tun. Ne? Ich sehe wirklich so auch das, dein Leuchten in den Augen, dass es einfach schön ist, wenn man Menschen eine Freude machen kann und einen Ort schaffen kann, wo sie irgendwie so ein bisschen einfach abschalten können und dabei genießen können. Ne?
Ja.
Ja, aber nochmal zurückzukommen, also du hast ja gesagt, du liebst das, Gastfreundschaft und so weiter, aber du hast ja eigentlich Neurowissenschaften studiert. Das klingt ja erstmal nach einem komplett anderen Weg.
Ja.
Wie kam denn dann dieser Wechsel oder anders gefragt, gab es irgendwann diesen einen Moment, an dem du gemerkt hast, ich möchte etwas Eigenes machen, etwas anderes, etwas mit Kulinarik oder ja, erzähl doch mal.
Also die Wahrheit ist, ich wollte immer was mit Essen machen. Also ich habe schon als Kind Dinner für meine Familie veranstaltet und ich habe das einfach geliebt, einfach diesen Moment zu schaffen, diese kleinen Events zu Hause. Ich war aber sehr gut in der Schule und das ist quasi so ein Traum gewesen, was ich immer im Geheimen hatte. Ich kann mich noch sehen, wie ich quasi gegoogelt habe nach Hotellerieschulen in Paris und so. Aber das habe ich nie laut gesagt, weil es war irgendwo nicht in meinem Horizont. Also das war klar, dass ich studiere. Und das war immer da. Und ich glaube, irgendwann mal, wenn du in die falsche Richtung gehst, dein Leben wird dir immer wieder zeigen, nee, was machst du denn? Also hör jetzt auf. Also es kann ja nicht sein. Ich habe echt lange gebraucht. Ich habe die Doktorarbeit schon angefangen zu schreiben, Mitte der Doktorarbeit. Dann merke ich einfach, ich kann nicht mal aufstehen morgen, weil es einfach gar keinen Sinn ergeben. Und irgendwann mal muss ich einfach wirklich sagen, nee, also das mache ich nicht mehr, weil es geht einfach nicht. Und zufällig bin ich dann beim Kochhaus gelandet. Das war auch ein Laden, wo wir quasi nach Rezepten Zutaten verkauft haben und auch Feinkost hatten und auch Suppen verkauft haben und Events hatten. Und dann war es meine erste so Gastro-Erfahrung, wo wir mit Essen gearbeitet haben. Und ich habe vom Tag eins, ich habe das so geliebt. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist die Richtung. Ich wusste dann ab dem Zeitpunkt auch eines Tages werde ich meinen eigenen Laden haben, weil ich das schon so sehr so gespürt habe. Aber es hat nach 10 Jahren gedauert, bis ich dann soweit war.
Ja, also du hast dann irgendwann doch dem Ruf deines Herzens irgendwie nachgegeben. Und bei dir ist es ja wirklich zum einen die Begeisterung wirklich auch für die Food-Produkte, die kulinarischen Produkte, aber zum anderen eben auch dieses Erlebnis schaffen, Menschen zusammenbringen und den Raum zu geben, ja. Da hast du ja auch verschiedene, glaube ich, Events, die du noch anbietest. Neben dem Brunch gibt es da noch weitere. Willst du da noch mal was sagen?
Ja. Also im Grunde versuche ich ja immer wieder neue Events zu machen. Natürlich dadurch, dass wir jeden Monat in eine andere Region, dann gibt es auch immer so, wir hatten ja vor kurzem ein Elsass-Event, ich hatte ein Willkommen bei den Sties-Event, wo wir dann ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ne? Weil im Alltag, im Bistro, natürlich kann man die Sachen verzehren, aber es gibt viel weniger Zeit, die Geschichten dazu zu erzählen. Aber wenn ich diese Event veranstalte, dann muss man sich immer das so als Menü vorstellen, wo zu jedem Gang immer ein kleiner Aufsteller kommt mit einer Geschichte, die ich aber auch nochmal amtlich erzähle. Und das lebt ja von Verkostung. Also bei solchen Events gibt es nicht nur Essen, sondern Getränke spielen auch eine große Rolle, wo man immer so eine Bierverkostung dazu hat oder eine Weinverkostung. Und dann gibt's ja noch in der Planung jetzt, wo wir auch besondere Sachen verbinden. Natürlich mache ich also Backkurse. Der erste kommt hier am 31. Mai und das werden wir auch monatlich anbieten, weil also die Backkunst ist auch mein Kern. Ich habe auch eine Konditorenausbildung danach gemacht, also das liebe ich. Und wir werden auch einen Malkurs haben, also wir werden im Juli, genau, einen Abend machen, wo man eine Landschaft der Provence, weil das Thema des Monats wird Provence sein, quasi gemeinsam malen und dazu auch Aperoplatten, Wein, Getränke. Und ja, also immer wieder, jeden Monat kann man immer wieder auf meiner Webseite reinschauen. Da kommen immer wieder neue Angebote, dass man immer Erlebnis und Essen verbinden kann.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, bei dir immer mal dran zu bleiben und zu gucken, was du anbietest. Da ist ja super viel los. Du hast ja auch noch dein eigenes Magazin im Laden, wo man viel erfährt. Ja, das klingt auf jeden Fall wirklich spannend. Gibt es denn noch einen Ort, ein Café, einen Markt oder einen Genussmoment in Frankreich, der dich persönlich besonders geprägt hat?
Also ich muss sagen, und das ist auch ein bisschen der Punkt, also ich war nie der Mensch, der quasi ein Ort quasi und immer zu selben Ort gegangen ist. Also ich liebe diese Vielfalt und deswegen auch dieses Wechsel bei mir die ganze Zeit, weil ich liebe es auch immer was Neues zu erleben. Und was ich zum Beispiel in Straßburg so sehr genieße, also ich habe meine 2 besten Freunde leben ja in Straßburg und immer wieder, wenn ich komme, dann gehen wir natürlich essen und es gibt immer so ein neues Bistro, das man ausprobieren kann. Und das ist einfach so schön, weil die Restaurants und das Gefühl ist schon, finde ich, auch da anders. Also ich habe diese Erlebnisse so in der Form in Deutschland noch nicht gehabt. Und ich weiß nicht, woran es wirklich liegt, ob es so eine kulturelle Sache ist oder so, oder auch das Essen. Aber im Grunde finde ich es schön, dass man so viel immer wieder ausprobieren kann.
Absolut. Und du hast ja jetzt von diesen Gläschen auch gesprochen. Da kann ich ja wahrscheinlich auch vielleicht was mit einer Freundin zusammen bestellen.
Also das ist genau die Idee, also dieses Teilen. Also das ist quasi, liegt im Zentrum von diesem Gedanken, auch vom Essen im Glas, dass man einfach wirklich, also du musst dir vorstellen, du kriegst einen Teller und drauf ist ein Glas und dann kannst du selber entscheiden, ob du entweder vom Glas was auf deinem Teller machst oder quasi aus verschiedenen Gläsern auf deinen Teller machst oder direkt aus dem Glas isst. Und so kannst du am Tisch entscheiden, okay, teilen wir oder nicht. Und ab nächsten Monat möchte ich gerne auch, dass wir das quasi Diner im Glas jeden Donnerstagabend machen, wo genau das eigentlich gepusht wird, dass man sagt, okay, am Tisch nehmen wir 4 Gläser und wir teilen wirklich und probieren uns aus.
Mhm. Ja. Ja, toll. Also ich glaube, du hast uns jetzt allen auf jeden Fall schon richtig Lust gemacht. Jetzt mal ganz zum Schluss. Wir sind ja hier im Rheingau. Gibt es für dich hier einen Ort, der irgendwie so französisches Flair ausstrahlt oder einen besonderen Genussort oder vielleicht auch einfach einen Geheimtipp oder Lieblingsort, den du unseren Zuhörern oder mit unseren Zuhörern teilen möchtest?
Also ich muss sagen, ich finde die Region hier wirklich ganz besonders. Ich habe über 10 Jahre in Bayern gelebt. Ich war in München und dann in der Starnberger Region. Und ich bin aber wirklich so ein Weinmensch. Und dass man hier auch einfach nur ein paar Minuten rausfahren kann und dann direkt diese Weinberge überall ist. Ich finde diese Region einfach auch von der Landschaft einfach so wunderschön. Und dass es quasi jedes Wochenende gefühlt ein Weinfest gibt. Also finde ich toll. Und ja, aber es gibt wirklich auch Ecken. Ich bin jedes Mal überrascht. Also meine Tochter war zu einem Geburtstag eingeladen vor ein paar Wochen. Das war quasi direkt beim Schloss Johannisberg. Da war ich auch noch nie und da war wow, also super schön. Auch schön einen Kuchen gegessen da. Und ja, also, und es gibt auch unglaublich viel französische Feste auch. Also immer wieder kann man nochmal sich wie zu Hause fühlen, also für mich.
Genau, jetzt gerade war ja das Eltviller Frühlingsfest, genau. Ne? Da sind ja auch die ganzen französischen Produkte. Das ist natürlich, denke ich, da auch für dich eine schöne Sache, ja. Ja, Marie, vielen Dank für das schöne Gespräch und die kleinen gedanklichen Ausflüge nach Frankreich. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selbst einmal französisches Lebensgefühl mitten in Wiesbaden zu erleben, dann schaut unbedingt bei Chez Madeleine vorbei. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Rheingau-Kompass-Podcast. Bis zur nächsten Folge und vor allem genießt das Leben.